Beinhart. Das klingt gut.
So, es ist Anfang des Monats. Herzlichen Glückwunsch. Das prima. Herzlich willkommen zur Beinhart Episode 29. Leider noch ohne Roman. Wir wollen heute ein wenig über Redundanz oder über plötzliche Eventualitäten im privaten Leben sprechen. Mir zu Gast gegenüber sitzt meine Frau. Hallo Silvi.
Hallo Dirk. Das ist ziemlich bekloppt, aber egal.
Das ist ziemlich bekloppt. Wir haben uns da früher schon viele Gedanken drüber gemacht und jetzt mit einigen Sachen, die in letzter Zeit passiert sind, einige mehr. Kurz zum Feedback. Ich danke euch allen, dass ihr was geschrieben habt. Danke euch allen, dass ihr Karten an Roman geschrieben habt. Und auch danke für die aufmunternden Worte, dass ich weitermachen soll. Ich habe mich jetzt so entschieden, weiterzumachen, so lange bis feststeht, ob es mit Roman weitergehen kann oder nicht. Und bis dahin suche ich mir Leute, Gesprächspartner, mit denen ich über bestimmte Themen rede, so wie ihr es gewohnt seid. Nur, dass halt Roman momentan noch nicht dabei sein kann. Jo, kommen wir zum Thema. Silvia ist erkältet und quält sich gerade, dass die Nase nicht durchs Mikro läuft. Was aber gar kein Problem ist. Ja, Ausgangspunkt für diese Sendung ist halt, dass es plötzliche Ereignisse geben kann, die einen aus dem Gleichgewicht bringen. Zum Beispiel, dass man plötzlich ins Krankenhaus muss oder dass man längere Zeit krank wird und dass irgendwelche Sachen passieren, die man nicht vorhersehen kann. Bei Silvia war es so, dass vor einem halben Jahr, jetzt am besten selber.
Na, was soll ich erzählen? Ich habe vor einem halben Jahr eine Salatkiste hochgehoben, die 200 Gramm gewogen hat und habe mir den Rücken so verdreht, dass ich nicht mehr laufen konnte und dass es eine Woche lang in Frage stand, ob ich überhaupt noch mal normal laufen kann. Und dadurch ändern sich einfach Sachen.
Ja, vor allem das sind Dinge, die passieren können, ohne dass man es vorhersehen und ohne dass man es trainieren kann.
Ja, das wäre toll.
Dass man es trainieren kann.
Ja, trainiere den Ernstfall, Leben ohne Beine.
Nein, so war das nicht gemeint. Aber wir wohnen in einem Haus und bei uns stand vor der Wahl, stand es auf der Kippe, ob wir in dem Haus wohnen können, weil Silvia vielleicht nicht mehr hätte Treppen steigen können. Wir haben zwei Hunde, die wir vielleicht nicht mehr hätten halten können, weil Silvia einfach die Leine hätte nicht mehr halten können.
Ja, die Leine schon, nur den Hund am Ende nicht.
Ja, die Leine alleine schon, genau. Und das ist jetzt gerade mit dem Roman passiert, dass er halt durch eine Hirnblutung ins Krankenhaus gekommen ist und erstmal eine sehr, sehr lange Zeit ausfällt. Und auch das kann plötzlich passieren, man kann sich nicht vorbereiten, man kann gesund sein wie irgendwer, aber trotz alledem gibt es immer ein Risiko, dass das passieren kann. Und das hat mich und das hat auch Silvia enorm nachdenklich gemacht. Gut, wie kann man dem vorbeugen? Was kann man tun, um die Resultate, die daraus kommen, möglichst gering zu halten?
Haha. Sport.
Okay. Dann sind wir ja jetzt fertig.
Ja, fertig. Nein, ich denke einfach, dass man bewusst leben muss. Es hört sich an wie aus so einer Fernsehberatungssendung. Aber dass man sich darüber klar sein muss, was man macht. Also wenn ich jetzt sage, ich muss exzessiv Motorrad fahren, dann muss ich mir klar darüber sein, was die Konsequenzen sein können. Und das gilt ja auch für normales Leben. Wenn ich keinen Sport treibe, ist die Gefahr groß, dass das, was passiert, was nicht wieder hinzubiegen ist. Also nimm es bei mir, was alle gesagt haben, wenn ich nicht seit 2 Jahren Tai Chi Chuan machen würde, hätte das Ganze noch schiefer gehen können, als es gegangen ist. Und ich glaube einfach, dass bewusst leben, nicht jetzt nur gesund leben, nur Sport machen, aber darüber nachdenken, was man tut, eine Grundvoraussetzung ist. Und ich glaube, dass wir es oft im Alltag nicht tun, weil es ist ja nichts. Passiert ja nichts. Uns geht's ja gut und die 5 Minuten drüber nachzudenken haben wir ja nicht, weil es ist ja alles in Eile und
jeder redet uns ein, dass wir keine Zeit haben.
Genau.
Und gerade als wir was noch drüber gesprochen haben, was von Disziplin erzählt, dass man halt eine gewisse Disziplin aufbringen muss, um sich selber auch zu kontrollieren.
Ja, da fällt mir zu ein, dass mir eine schlaue Hundetrainerin mal gesagt hat, dass man am Tag 20 Minuten mit sich selbst verbringen soll, stillsitzen soll und auf sich selbst konzentrieren soll. Und wenn man das wirklich machen will, hat das eine Menge mit Selbstdisziplin zu tun, weil man hat keine 20 Minuten.
Man sagt sich, man hat keine 20 Minuten.
Ja, du nimmst dir die Zeit einfach nicht und die 20 Minuten helfen wahrscheinlich schon, dem größten Unfug vorzubeugen, weil man sich einfach über sich selbst klar wird. Und in 20 Minuten ist nicht viel, aber es hilft, darüber nachzudenken, wie es einem geht, was man will, ob nicht vielleicht der Rückenschmerz doch schon 5 Tage zu lang da ist oder ob man nicht doch plötzlich einen zu hohen Puls hat und es uns oder sich aufregt und es schon viel zu lange so ist. Und keiner nimmt sich die 20 Minuten.
Aber ich kann auch in den 20 Minuten ganz viele andere.
Das kannst du, aber versuch mal 20 Minuten still zu sitzen.
Ja, das ist ja genau das Problem.
Ich kann es nicht, ich kann es bis heute noch nicht.
Aber ich möchte, ich kenne keinen, der sich wirklich miteinander, mit sich selber auseinandersetzen mag auf so einem Level.
Es hat ja nicht.
Da könnten ja auch Sachen ans Licht kommen, die man sich gar nicht eingestehen möchte.
Ja, da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Nämlich auch sich eingestehen, dass man nicht 20 Minuten still sitzen kann. Das ist glaube ich, das Gemeinste an der Sache. Also wer will, kann das ja jetzt mal ausprobieren. Ich fand es nicht so einfach mit Fernseher aus, Podcast aus, mit nicht aufstehen und was zu trinken holen, sondern einfach irgendwo in einem Sessel oder auf seiner Lieblingscouch, die Hardcore-Leute dürfen auch ein Yogakissen nehmen, 20 Minuten still zu sitzen, mit sich zu sitzen. Und ich finde, als Übung fürs Sich-Bewusstsein ist das gut. Also da kann jeder mal merken, wie es in einem so aussieht. Punkt.
Also ich meine, gut, damit kannst du dein Bewusstsein für dich selber schärfen. Das bekommst du hin. Aber so gegen solche Geschichten wie, auch bei deiner Salatkiste, da hättest du vielleicht durch Sport vorbeugen können. Aber so Geschichten wie Hirnblutung oder vom Auto angefahren werden, wir müssen ja gar nicht dramatisch werden. Und nicht gut im Krankenhaus liegen, ohne reagieren zu können, kann ja auch passieren.
Oh, jetzt komme ich mit dem Universum und miesem Karma. Nein, aber ich denke, was bei vielen Sachen auch eine Hirnblutung kommt nicht von ungefähr. Und wenn ich mir vielleicht auch vom Auto überfahren, werde ich nicht durch ungefähr. Wie wir gestern gesehen haben, ich habe gedacht, der hält und er hat nicht gehalten. Aber durch Achtsamkeit kann man vielleicht bestimmte Sachen vorbeugen. Das heißt ja nicht nur, weil ich mir über mich selbst bewusst bin und Sachen an mir wahrnehme, dass ich es verhindern kann, aber ich kann vielleicht das Ausmaß geringer halten. Nimm mir zum Beispiel, dass ich denke, dass vielleicht eine Gehirnblutung nicht von jetzt auf gleich kommt, sondern dass man schon merkt, man ist unruhig oder man hat Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. Und wenn ich mir mehr auf mich höre, dann kann ich sowas auch ernster nehmen. Also wenn ich weiß, wie ich bin, wenn ich normal bin, was ich nicht oft bin, und wie ich bin, wenn ich krank bin, nimm das mit der Erkältung, dass ich schon einen Tag vorher gesagt habe, oh, jetzt stimmt gerade was nicht. Das hat aber was damit zu tun, dass ich durchs Tai Chi gelernt habe, auf meinen Körper zu hören. Und das hilft. Und auch einfach zu akzeptieren, dass der Körper keine Maschine ist, sondern ein lebender Organismus. Und durch Achtsamkeit, dass sowas wie so ein eigenes Warnsystem hat. Nur wenn ich durch Stresssachen ignoriere, hilft es mir ja nicht.
Genau, aber du kannst eben auch leider nicht allen Sachen vorbeugen, das ist genau das Problem. Also der Mensch, der dich gestern fast überfahren hätte, das ist eh dann gar nicht so.
Nein!
Habe ich jetzt nicht gesagt, den kann man natürlich nicht vorhersehen. Natürlich guckt man, wenn man über die Straße geht, dass einen keiner über den Haufen fährt, aber es gibt halt so Leute, die schaffen es dann trotzdem, einen zu überraschen, ohne dass man es vorbereiten kann.
Ja, aber...
Entschuldige, auch da hilft es nicht, sich hinzusetzen und drüber nachzudenken, sondern man ist ja auf Wohl und Wehe anderen angewiesen. Oder wenn eine Dachpfanne vom Deckel
fällt. Ja, gut. Die Dachpfanne ist dann mieses Karma.
Nein, ich fiege jetzt gerade darauf hinaus, dass du zwar durch ein stärkeres Bewusstsein für dich selber eine Menge vorhersehen könntest, wenn irgendwas bei dir nicht in Ordnung ist, aber du kannst halt nicht alles.
Nein, alles bestimmt nicht, aber durch mehr Achtsamkeit, mehr auf mich selber hören und vielleicht auch mit mir im Reinen sein, dadurch, dass man auch Sachen in sich akzeptieren muss, die man vielleicht besser verstecken will. Also so die berühmten Leichen im Keller und die dunklen Seiten. Und wenn man da unheimlich ehrlich zu sich sein muss, dann kann man vielleicht auch besser das Verhalten oder, wie soll ich das sagen, Aktionen anderer Menschen voraussehen. Weil wenn ich die dunkle Seite kenne, dann weiß ich auch, dass die Leute oftmals keine Zeit haben oder meinen, ich passt da noch durch und ich mach's ja selber. Ich bleib ja auch nicht an jeder roten Ampel stehen.
Wie?
Ja, ist so. Wusstest du noch nicht. Und dass man dann einfach aufmerksamer ist. Sich selbst, mit sich selbst und auch anderen gegenüber. Was nicht heißt, dass die Dachpfanne nicht doch runterfällt, aber vielleicht ist man dann einen Schritt weiter oder noch nicht so weit, weil man sich umgedreht hat.
Weil man hört das Luftrauschen.
Genau.
Das kommt, genau.
In tiefster Meditation und so. Schon klar.
Nein, aber der Punkt ist halt der, dann passiert so eine Geschichte und dann kommt man ins Krankenhaus und ist erstmal komplett außer Gefecht gesetzt. Im idealen Fall ist man noch ansprechbar und im nicht so ganz idealen Fall fällt selbst das weg und man hat und das ganze andere Leben, die ganzen anderen Verpflichtungen, angefangen bei Rechnungen und bei Beweisen, laufen trotzdem weiter. Und was tut man, um dem vorzubeugen, dass das nicht in Desaster endet? Und da haben wir bei uns beiden das so gemacht, dass Silvia eine komplette Vollmacht über alles hat, was mich angeht. Ich habe eine Vollmacht über alles, was sie angeht. Und mein Vater, der noch viel, viel weiter weg sitzt, falls uns beiden persönlich was passiert, hat auch noch eine Vollmacht über alles, sodass da in jedem Fall jemand ist, der in unserem Sinne entscheiden kann.
Ja. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Es ist so.
Ja.
Was aber nicht heißt, dass das in unserem Sinne ist, oder weil es nur das sein kann, was derjenige denkt, das richtig ist.
Ja, natürlich. So gut wie
also er gibt sein Bestes, um das hier auf die Reihe kriegen zu können.
Genau, man kann nicht alles vorhersehen und so genau kennt mich mein Vater natürlich auch nicht mehr, weil ich schon lange nicht mehr zu Hause wohne. Aber er wird in jedem Fall in unserem Sinne weitermachen und den ganzen Betrieb am Rennen halten, um es mal so zu sagen. Wo ich gerade beim Krankenhaus war, wir haben uns vor 100 Jahren mal darüber unterhalten, was passiert, wenn ich ins Krankenhaus komme und Silvia wissen möchte, wie es mir geht. Das war noch bevor wir verheiratet waren.
Haha, als Resultat daraus kann sich jeder denken, was passiert ist.
Und da ist es halt so, dass die Krankenhäuser, die Ärzte nur berechtigt sind, Familienangehörigen oder eingetragenen Lebenspartnern Auskunft zu geben. Es sei denn, man sagt vorher, wer auskunftsberechtigt
ist. Ja, und es war früher so. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich weiß nicht, wie es hier in der Schweiz ist. Aber das, selbst wenn ich Auskunft bekommen würde als Lebenspartner, ohne eingetragenes irgendwas, habe ich noch lange nicht das Recht zu entscheiden. Das obliegt dann den Eltern oder den anderen nächsten Angehörigen. Und ich denke einfach, dass die Meinung, die der Partner in einer Beziehung kundtut, was er möchte, ganz, ganz, ganz weit weg ist in den vielen Fällen von dem, was die Eltern denken. Weil in letzter Konsequenz liegt da das Kind. Und die viele Entscheidungen, auch aus unserer Vergangenheit, was wir mitbekommen haben, sind nicht für den, der liegt oder der krank ist, sondern sind dafür gemacht, dass kein Verlust entsteht. Und das ist vielleicht was, worüber man sich im Klaren sein sollte und was uns dazu bringt, dass wir immer noch so eine blöde Patientenverfügung ausfüllen müssen.
Genau, das nimmt dem Partner auch die Entscheidung ab, Entscheidungen treffen zu müssen. Wobei ich glaube, dass wenn dir was passiert, ich sowieso völlig irrational entscheiden würde in dem Moment, weil das mir viel zu viel Herz und Gefühl zu tun hat in dem Moment.
Nimm das als deine Mutter krank war, wo ich aufgelöst von deinem Bruder angerufen wurde, was für ein Idiot der Arzt ist, weil er gefragt hat, ob sie künstlich beatmet werden darf und wiederbelebt. Dass es oft überhaupt nicht präsent ist, dass das eine Frage ist, die vorher beantwortet werden muss und das, was jeder für sich selbst entscheiden muss, was schon schwer genug ist.
Aber es ist schon ziemlich faszinierend, sich Gedanken so zum Zeitpunkt zu machen, wo man nicht denkt, dass einem das passieren kann. Also genau deswegen bin ich ja gerade so auf dem Plötzlichen rumgeritten. Es kann jederzeit etwas passieren, was dazu führt, dass andere für einen entscheiden, eine Entscheidung treffen müssen. Und da ist es schon ziemlich früh nötig, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sich darauf vorbereitet oder auch sein Umfeld darauf vorbereitet.
Was total schräg ist, wenn man so jung ist.
Total schräg ist, wenn man jung ist, ja. Und je
Du
älter
bist nicht mehr jung.
man wird, desto näher kommen die Einschläge. Also desto mehr merkt man, dass es Leute gibt, denen sowas schon passiert ist, von dem man denkt, dass es einem nicht selber passieren kann.
Was man aber, wenn es einem passiert, mit anderen Augen sieht. Und ich glaube ja, also was sich bei uns einfach gezeigt hat, auch das Drumherum anders sieht. Was, wie weit bin ich bereit, da noch noch Kompromisse zu machen?
Ja, ganz genau. Und die Patientenverfügung ist die eine Geschichte und die andere Geschichte sind halt die Vollmachten, die wir gerade angesprochen haben, dass der normale Regelbetrieb weiterläuft. Und was ganz besonders bescheuert ist, wenn man gerade sehr jung ist, ist ein Testament zu machen.
Oh ja, mein letzter Wille.
Genau, dass man sich darüber Gedanken machen muss, was mit dem, was man vielleicht hat oder was gar nicht so viel ist, was man hat. Was damit später passieren soll. In Deutschland ist es so, dass also gibt es ein sogenanntes Berliner Testament, das nichts anderes besagt, als dass falls ein Ehepartner verstirbt, dass der andere Ehepartner alles erbt. Das hört sich auf den ersten Blick total merkwürdig an,
Wenn
aber
keine Kinder da sind.
wenn keine, nein, das Berliner
Ach so, ist
Testament
es will? Okay.
sagt genau das. Das will nämlich genau dem vorbeugen, dass wenn Kinder da sind, die Kinder einen Anspruch auf ein Erbe haben. Also gerade wenn die Luft relativ dick ist in der Familie, dann könnten Kinder eines verstorbenen Kinder eines Vaters, na ganz prima. Also
Sie könnten auch Kinder einer Mutter sein und dann wird's komplizierter.
dann könnten gerade Kinder das Erbe einfordern und auch tatsächlich gerichtlich einfordern und auch einklagen. Und das ist für mich ziemlich schräg, der Gedanke, aber es gibt halt Familien, wo viel Geld im Spiel ist, wo dann das Geld den verbleibenden Ehepartner geneidet wird und man da seinen eigenen Ring rausschlagen muss. Mir ist das völlig fremd, aber es gibt solche Leute und da muss man sich auch da schon Gedanken über tatsächlich Testamente
Ja.
machen. Ganz bescheuert.
Und was natürlich mit rein, was bei uns Thema ist, was ist mit unseren Hunden, wenn uns was passiert? Wo wir bis heute noch keine Lösung gefunden haben. Aber wenn da einer einen Tipp hat, immer her damit. Wie verfüge ich nach meinem Ableben, dass zum Beispiel Hunde, die ihr Leben lang zusammen waren, auch weiter zusammen vermittelt werden oder im Tierheim zusammenbleiben, aber grundsätzlich nicht getrennt werden, sondern in meinem Sinne weiter gehalten, weiter leben können. Das so eine Sache, oftmals eine Grauzone im Gesetz, weil es ist ja nur ein Tier.
Das betrifft ja Kinder letzten Endes
Ja.
genauso. Also wenn die Eltern einen schlimmen Unfall haben, dann können die Kinder auch separat vermittelt werden.
Ja, wenn die Angehörigen die nicht nehmen. Das war eigentlich auch schräg, ne? Ah,
Super,
ich
super
nehme
schräg.
gerne das Mädchen, aber einen Jungen möchte ich nicht.
Ja, aber
Okay.
es gibt so schräge Konstellationen.
Ja. Obwohl das jetzt ein bisschen schräg ist, Hunde und Tiervermittlung in parallel zu setzen zu Kindern. Also, aber es ist in letzter Konsequenz ist es das Gleiche. Sorge zu tragen, dass das, was einem wichtig ist, gut behandelt wird.
Genau. Und auch im eigenen Sinne behandelt
Ja,
wird.
und auch in letzter Konsequenz versorgt ist. Also ich denke schon, wenn wir sonst niemanden haben, der unser Erbe antreten will und kann, dass das Geld dafür benutzt werden sollte, die Hunde zu versorgen. Da bin ich gerne bereit für zu bezahlen. Also
du zahlst im Endeffekt dann gar nichts für.
Ja gut.
Das ist das, was deine Lebensversicherung
meine Lebensversicherung zahlt dafür.
Das Geld kann dann dafür aufgewendet werden. Aber auch da kann ja auch.
Geht das mittlerweile? Kann ich das testamentarisch festlegen, dass das Geld oder das Vermögen, was überbleibt nach mir, dafür verwendet werden kann?
Ich denke schon, ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Das machen. Ist auch wieder so ein Punkt. Witzig, ne? Wenn man mal einmal ins Nachdenken kommt, dann kommt da
schreibt das auf die Liste.
Dann kommt da ganz schön viel zusammen.
Ja.
Interessant ist auch natürlich, wo wir gerade von Vollmachten und Geschäften, Rechtsgeschäften gesprochen haben, wenn es keine Vollmacht gibt, dann ist es relativ schwierig im Sinne des Verunfallten was zu tun. Also wenn ich jetzt irgendwo ein Abo abgeschlossen habe und das Abo schickt mir, die Leute von einem Abo schicken mir monatlich eine Rechnung per E-Mail, das passiert heute gar nicht mehr in Papierform. Und ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, das Geld zu bezahlen, dann laufen da Mahnkosten auf. Und wenn ich dann versuche, ohne eine Vollmacht zu haben, daran zu kommen, weil ich weiß, mein Partner hatte doch da irgendwo so ein Abo von einer Zeitschrift abgeschlossen, die müssten doch langsam mal fällig werden. Und man kommt aber gar nicht an die Daten dran, weil halt die Unternehmen durch Datenschutzbestimmungen gehindert werden, zum Glück gehindert werden, solche Daten einfach rauszugeben. Hilft nur nicht weiter in dem Moment.
Ja, aber das betrifft ja dann Leute, die nicht verheiratet, verehepartnerschaftlich sind oder schon länger zusammenleben. Weil ich denke einfach, wenn man zusammenlegt, also muss man die Karten auf den Tisch legen und sagen, hier, das sind die Sachen, die ich habe. Was man vielleicht auch tun sollte, wenn man nicht zusammen wohnt, dass man einfach, wenn man sich sicher ist, dass es das jetzt ist mit dem Partner und man möchte nicht zusammenziehen, weil man ist noch nicht so lange zusammen, dass man aber Sachen auf den Tisch legt und sagt, hier, so und so sieht's bei mir aus und offen und ehrlich damit umgeht, dass, wenn was passiert, der Partner auch eine Chance hat, für einen einzustehen und auch weiß, wo er nachgucken muss. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man sich vor dem in jeglicher Hinsicht nackig macht, sondern dass man zum Beispiel auch sagt, ich kriege die meisten Sachen übers Online-Banking, wenn was passieren sollte, bitte, ich habe da und da alle Sachen hinterlegt, dass du auf die Konten zugreifen kannst oder so. Das hat was mit Vertrauen zu tun, aber wenn man das nicht hat, dann kann man sich die Beziehung eh schenken.
Ja gut, aber
ab einem gewissen Zeitpunkt.
Klar, wenn man gerade frisch in einer Beziehung ist, macht man das natürlich nicht sofort, indem man sagt,
nein.
Hier ist der Zugriff auf mein Konto.
Da macht man das geschickter, Schatz. Da öffnet man die Post des anderen, um zu gucken, was Sache ist.
Nein, aber wenn die Eltern noch leben können, da die Eltern natürlich eine Vollmacht übernehmen, dass sie zumindest wissen, wo sie nachgucken müssen.
Ja.
Es geht ja auch gar nicht darum, dass die Eltern alles selber machen, sondern dass sie die Bevollmächtigung haben, alles machen zu dürfen. Sie können ja dann durchaus einen Anwalt beauftragen oder.
Ja, es geht auch nicht darum, allen jetzt alles zu sagen, sondern dass die Leute, die in Frage kommen, auch einfach wissen, wo man nachgucken muss. Und ich denke, das sollte gegeben sein, wenn man in einer Beziehung ist, einen besten Freund hat oder weiß ich was, dass man einfach weiß, wo man nachgucken muss. Also wenn ich alleine sehe, wie viele sinnlose Fragen du durch meinen Schmerzmittelnebel gestellt hast, was Kleinigkeiten angeht, wie wo sind die Müllsäcke und wo sind die passenden Aufkleber, dann denke ich mir, was ist das, wenn so eine Seite wegbricht und es um rechtliche Sachen geht, um finanzielle Sachen. Also ich glaube, dass man da schon irgendwie so einen Notfallplan haben sollte.
Genau, oder dass man auch irgendwo die ganzen Adressen mal sammelt, ja. wo man Verträge hat, das ist ja auch gar nicht mal so uninteressant. Was mich dazu führt, dass wir noch unsere ganzen Versicherungen mal aufstellen müssen.
Ja, nicht schon wieder.
Schon wieder nicht, genau.
Wir hatten das irgendwann mal gemacht in Deutschland für die letzte Steuererklärung. Das muss irgendwo noch sein.
Nein, aber genau, wir haben halt, wie jeder andere, haben wir ein paar Versicherungen, die auch für Vorsorge dienen sollen. Und manche Versicherungen haben halt, wenn es wirklich kritisch wird, eine sehr, 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 sehr kurze Reaktionszeit. Es gibt Lebensversicherungen, bei denen man sich innerhalb von 48 Stunden nach dem Tod melden muss, sonst werden die nicht zuteilungsfähig.
Ja, das, was mich dazu bringt, dass es auf ganz vielen Seiten von Beerdigungsinstituten etc. pp. So einen Notfallplan gibt, den man sich ausdrucken kann, den man vielleicht irgendwo hinpacken sollte. Gerade für Deutschland, also ich kenne es nur für Deutschland, ich glaube, für die Schweiz gibt es das auch, was das Prozedere ist, damit man in diesem ganzen Gefühlschaos auch einfach den Überblick nicht verliert oder dass man Freunden sagen kann, hier bitte, das ist die Liste, könnt ihr die für mich abarbeiten, sei es vor Beschaffung des Totenscheins und dem fristgerechten Einreichen von eben diesen bei sämtlichen Institutionen, Versicherungen und weiß ich was. Also es ist nicht so, dass man da erstmal 3 Tage Zeit hat, um darüber nachzudenken, was man jetzt macht, sondern dass es eigentlich mit Eintritt des Todes losgeht. Ab da läuft die Zeit und das ist ziemlich erschreckend. Also wenn man das einmal so gesehen hat, wie viel Zeit man für die ganzen Sachen hat, finde ich das sehr unmenschlich und sehr gefühllos. Wenn man dann sieht, ja, da hat man 36 Stunden, da hat man 72 Stunden. Was ist Zeit danach? Das ist,
Ja, das ist sehr, sehr schwierig.
ja.
Mir hat mal irgendwer gesagt, der größte Freundschaftsdienst ist der, dass in solchen Situationen die ganzen behördlichen Angelegenheiten den Trauenden abzunehmen.
Ja. Und was vielleicht auch einfach eine Sache ist, man muss den Teufel nicht an die Wand malen, aber vielleicht ist es sehr, sehr sinnvoll, sich so eine Liste mal anzugucken und zu gucken, was kann ich schon vorbereiten. Sei es, dass ein Patiententestament verfügbar ist, dass man den Leuten auch erzählt, man hat ein Patiententestament. Also, dass man jetzt nicht heimlich zu Hause sitzt und das ausfüllt und hofft, dass schon irgendjemand auf die Idee kommen wird, das zu finden. Ich denke, solche Sachen kann man auch auf den Organspendeausweis schreiben.
Den habt ihr doch, oder?
Den kann man übrigens auch überall bei öffentlichen Stellen beziehen und ausfüllen. Schadet nicht. Und dass man das zum Beispiel da mit einem Aufkleber vermerkt. Ich weiß gar nicht, ob die Neuen mittlerweile so ein Feld zum Ankreuzen haben, aber dass ich vielleicht dann eine Mappe zu Hause habe, wo viele Sachen einfach schon zusammen sind, wo Kopien von den Versicherungen sind oder es reicht ja auch das alte Schreiben. Man muss ja nicht das Aktuelle reintun, sondern wo die Versicherungspolice ist,
Wo die Nummer drauf
die
steht.
Nummer steht, wo Unterlagen sind, die derjenige, der sich hinterher damit auseinandersetzen muss, braucht und auch gar nicht weiß, wo er sie suchen soll und was ja noch mit reinspielt, auch vielleicht gar nicht suchen will, weil uns beigebracht worden ist, dass man solche Sachen einfach nicht anfasst. Also ich hätte ein immenses Problem damit, bei einem Freund, Bekannten, Familienangehörigen ins Büro zu steppen und die Sachen durchzusuchen. Also das hat was mit, weiß ich nicht, das ist Intimität, die man nicht will, die man nicht gelernt hat und wo man auch Vorbehalte hat. Und dann wäre ich schon dankbar, wenn ich irgendwie Ordner durchsuche und da steht was irgendwie im Todesfall und da sind alle Sachen drin oder zumindest der Hinweis, wo ich was finde.
Oder wenn man es beim Anwalt hinterlegt oder
Ja.
in einem Schließfach und jemand eine Vollmacht darauf gibt, die Möglichkeiten gehen ja auch, ja.
Ja.
Die sehe ich ganz genauso. Es muss ja nicht wirklich, das ist aber ein bisschen den Teufel an die Wand gemalt, dadurch, dass wir vom Todesfall geredet haben. Aber es muss ja nicht unbedingt ein Todesfall sein. Es kann ja nur wirklich sein, dass man durch eine längerwierende Krankheit mal im Koma liegt und längerfristig außer Gefecht gesetzt ist oder dass
Also,
irgendwas anderes passiert.
es muss ja nicht mal jetzt Koma oder weiß ich was sein. Es reicht ja schon, dass du Fristen hast, um Unfälle bei Unfallversicherungen zu melden. Und wenn ich mir überlege, dass ich erstmal suchen muss, dann sollte man doch vielleicht die halbe Stunde oder die Stunde an einem Sonntag aufwenden und mal sagen, jetzt machen wir mal alles fertig. Welche Unterlagen gehören wohin? Was ist im Fall von einem Unfall? Habe ich ein Patiententestament? Habe ich einen Organspendeausweis, Blutspendeausweis? Auch noch so eine Sache. Dann geht es auch ein bisschen schneller in der Notaufnahme.
Die kreuzen dann nur noch die Proben,
Ja.
die in Frage kommen. Als erstes oder die kreuzen die als erstes, um
Genau.
rauszufinden.
Und dass man einfach sagen kann, selbst wenn man noch, es reicht ein Beinbruch, ein Beckenbruch, dass ich sagen kann, geh bitte nach Hause, da und da ist ein, weiß ich was, lila getupfter Ordner. Da sind alle Unterlagen drin, da steht die Telefonnummer vom Arbeitgeber, die Telefonnummer meiner Eltern, meiner Angehörigen. Entweder sagt man, bitte bringen den Ordner mit, oder man bittet denjenigen, die Sachen zu erledigen und eben auch die Unfallversicherung anzurufen oder den Hausarzt zu informieren, wo auch relevante medizinische Sachen drinstehen. Hat man Blut, weiß ich nicht, Blutarmut, Bluthochdruck, Diabetes etc. Genau, dass man einfach sagen kann, kannst du das bitte holen, das ist jetzt wichtig. Weil ich glaube einfach, wenn man im Krankenhaus ist, in der Notaufnahme, du erinnerst dich an die wichtigsten Sachen und dann ist es das.
Wenn überhaupt, genau. Finde ich auch total wichtig. Was natürlich ein großes Problem ist, dass wir durch unsere Erziehung gelernt haben, über bestimmte Sachen gar nicht zu reden. Das ist in der Ehe hoffentlich anders, aber das ist natürlich bei bestimmten Themen, wenn man frisch zusammen ist oder keinen Partner hat, trotzdem schwierig. Und wenn es wirklich hart kommt, dann bekommen die Leute, die hinterher dafür sorgen, dass der Betrieb am Rennen gehalten wird, eh alles mit. Und deswegen ist es für unsere Begriffe einfach falsch, da so Geheimniskrämer zu sein und alles für sich zu behalten. Weil je ehrlicher man im Vorfeld damit umgeht, desto weniger muss man sich hinterher schämen, um es mal so blöd zu sagen.
Ja, nicht nur schämen. Ich glaube einfach auch, dass daran eine eigentlich gute Beziehung kaputt gehen kann. Also ich glaube, wenn ich hinter dir aufräumen muss und mich fragen muss, hey, welches Doppelleben hat der geführt? Davon hat er mir nicht erzählt, davon hat er mir nicht erzählt und davon erst recht nicht. Vielleicht tauchen irgendwo noch abgelegte Ehefrauen und Kinder auf, über die man vorher nicht gesprochen hat.
Von denen weißt du doch, ne?
Oder es tauchen Verpflichtungen auf, über die man nicht gesprochen hat. Und man muss das hinterher auf die Reihe kriegen. Also ich glaube, das ist was, wo man als Partner nicht so einfach mit umgeht. Oder wo man sich auch Mühe geben muss, das nicht hinterher vorzuhalten und einen Vorwurf draus zu machen. Nichtsdestotrotz ist es ein Vertrauensbruch. Also ich denke, wenn man sich entscheidet, dass man das Leben zusammen verbringt, muss man da auch offen und ehrlich sein und sagen, so und so sieht es bei mir aus. Ist nicht toll, aber ich kriege es irgendwie hin. Oder es ist super toll, aber meine Aktienfonds müssen gehütet werden wie eine Herde Schafe. Das geht natürlich baden, wenn man meint, man muss über sowas nicht reden.
Genau. Jetzt haben wir ziemlich viel davon erzählt, was man machen könnte oder machen sollte.
Reden wir doch einfach mal darüber, was wir draus machen wollen.
Ja.
Nein, so jetzt mal andersrum, Schatz, nachdem du das da alles so schön aufgeschrieben hast, wir alle Punkte wunderbar abgearbeitet haben. Was ist denn jetzt die Quintessenz daraus? Was machen wir denn jetzt aus unserem Leben?
Ja, wir bleiben jetzt nur noch zu Hause sitzen, weil draußen ist gefährlich. Es könnte jederzeit was passieren. Aber es hilft ja eigentlich auch nicht. Also man muss, meiner Meinung nach, muss man eine sehr, sehr gute Balance zwischen Vorsorge und Leben finden. Man kann sich zu Tode vorsorgen. In Deutschland ist das Land, wo die meisten Versicherungen weltweit verkauft werden, weil sich Deutsche gerne gegen alles und jeden absichern wollen, obwohl es zum Teil gar nicht geht. Und das Gegenteil ist dann halt, dass man eben alles in Watte packt und versucht, allem Möglichen aus dem Weg zu gehen, was man meiner Meinung nach nicht kann. Das Gegenteil ist dann einfach nur zu leben und in den Tag hineinzuleben, überhaupt nicht an morgen zu denken. Und ich glaube, man muss da irgendwo einen Mittelweg finden.
Also du meinst in letzter Konsequenz das Ski im Fluss, aber im Gleichgewicht halten.
Ja, kann man auch so sagen. Also auch was Geld angeht. Also man kann natürlich unglaublich viel Geld in Altersvorsorge stecken, dass man, weiß ich nicht, Milliardär ist, wenn man, übertrieben gesagt, wenn man später in die Rente geht und dass man gar nicht auf staatliche Rente angewiesen ist und. Und man kann darüber das ganze Leben vergessen. Und man kann so viel Geld wegtun, dass man sich allem entsagt aus Angst davor, dass man im Alter halt zu wenig hat Und dann hat man 60 Jahre, 65, 67, 70 Jahre seines Lebens
gespart, in einer zu kleinen Wohnung gelebt, keinen Urlaub gemacht.
Genau, um nur dann hinter zu sehen, dass man mit 65 einen Tag vor der Rente einen Schlaganfall bekommt und gar nichts mehr tun kann. Und dann halt ein reicher Schlaganfallspatient ist.
Es gibt dann Privatbehandlung, ne?
Es gibt dann Privatbehandlung in einer ganz tollen Klinik. Nee.
Super.
Aber genau da muss halt die Balance sein. Natürlich sollte man auch nicht blauäugig in die Zukunft gucken, dass man sagt, ich gebe jetzt alles Geld aus, ich sorge überhaupt nicht vor, uns geht es ja jetzt gut, das bleibt jetzt immer und ewig so und es ist alles toll und der Staat sorgt schon für mich, wenn ich dabei bin, ich zahle ja immer eine Rentenversicherung ein und dann steht man davor und die Rente deckt vielleicht gerade eben die Grundbedürfnisse, wenn überhaupt, wenn es dann überhaupt noch Rente geben will. Also irgendwo die Mitte ist der goldene Weg.
Ich denke einfach, man muss ganz, ganz schnell wegkommen vom Geld. Weil auch wenn ich die Vorsorge habe, wenn ich das finanziell ausbalanciert habe, wie viel Geld ich zum Leben habe, wie viel Geld ich für die Vorsorge habe, in letzter Konsequenz ist es ja überhaupt nicht wichtig. Weil wenn ich jetzt auf unser letztes halbe Jahr zurückblicke, das wunderschön, die 6 Monate danach, obwohl das im Nachhinein gar nicht so schlimm war, aber in dem Moment hat es sich so schlimm angefühlt und es ist immer noch präsent in vielen Situationen. Und was hat sich da geändert? Was ist in den letzten 6 Monaten anders geworden? Und zwar nicht finanziell. Mach dich nackig.
Also ich merke, dass ich selber kompromissloser geworden bin durch die Erfahrung, dass meine Toleranzschwelle bei Schwachsinn ziemlich weit unten ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich auch relativ schnell sage, dass ich auf bestimmte Sachen keine Lust mehr habe, weil ich denke, das Leben ist einfach zu kurz, sich sehr, sehr stark zu ärgern. Und dass ich denke, dass das Leben wichtig ist. Leben, jetzt, heute und hier.
Ja, und
das mache ich jetzt viel bewusster. Ich habe früher viel, viel stärker darüber nachgedacht, fürs Alter vorzusorgen. Aber ich denke, wir haben eine relativ gute Altersvorsorge, wir haben Lebensversicherungen, die uns helfen.
Wir müssen auch erstmal so alt werden.
Wir müssen auch erstmal, genau das ist ja der Hintergrund. Wir müssen auch erstmal so alt werden. Aber dass ich mehr in Richtung Leben investieren möchte. Und zwar nicht finanziell, sondern auch mit Zeit.
Ja, und ich glaube, dass das Lebensfreude, Freude am Leben oder auch so ein ganz, ganz gewisses Maß an Dankbarkeit und innerer Zufriedenheit viel wichtiger geworden ist. Wenn ich teilweise sehe, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Wir haben die Berge, wir haben fast das ganze Jahr blauen Himmel, strahlend blauen Himmel mit Sonnenschein. Außer natürlich, wenn es schneit und hier 5 Meter hoch Schnee liegt, dann ist es nicht so. Aber wie viele Leute unglücklich sind oder griesgrämig sind oder rummeckern, wo ich mir denke, hey, das kann es nicht sein. Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt, der sich geändert hat, dass es mehr Leichtigkeit bekommen hat. Und auch schneller zu sagen, ich habe immer überlegt, ob ich das machen soll und einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Zum Beispiel die wahnsinnig tolle Idee, nächstes Jahr um diese Zeit einen Halbmarathon zu laufen. Ich wollte immer laufen. Ich habe immer Ausreden gefunden. Und jetzt ist es einfach eine Sache, wo ich sage, okay, mehr als schief gehen kann es nicht. Mehr als mir die Knochen brechen, kann nicht passieren. Oder dass ich vor mir selber stehen muss und sagen muss, okay, es hat nicht gereicht, du warst nicht diszipliniert genug. Aber ich habe es versucht. Und wenn ich nächstes Jahr, dann das Jahr danach, Sachen, wo ich überlegt habe, wie die im nächsten Jahr beginnende Tierschihatsu-Therapeuten-Ausbildung, will ich das wirklich? Ist es das, was ich kann? Und nicht drüber nachzudenken, kann ich das? Oh, wird das Geld reichen? Wie soll ich das bezahlen? Wie soll ich die Zeit aufwenden? Dafür habe ich dich, dass du das bezahlst. Das ist ganz schön dreist, ne? Nein, sondern zu sagen, ich möchte das machen und das ist die Entscheidung und nicht Pro und Contra zu finden, wo man eigentlich, wenn man damit anfängt, Pros und Kontras zu suchen, dann ist es doch eigentlich erledigt. Dann ist es Kontra.
Ja gut, aber darüber nachzudenken ist ja nicht so.
Ja, aber jetzt zu sagen, ah, kann ich dieses, kann ich jenes, dann will man das eigentlich nicht. Und vielleicht auch einfach, haben wir gelernt, noch mehr im Bauchgefühl zu folgen. Zu sagen, das ist gut, das ist nicht gut.
Wir haben uns hier auch zusammen mit Roman schon mal über Lebensziele unterhalten und haben darüber gesprochen, dass ein Lebensziel nicht ist, Geld auf den Haufen zu werfen. Aber also Sinn des Ganzen ist es sicherlich, ein erfülltes Leben zu haben. Und ein erfülltes Leben hat noch relativ wenig mit Geld zu tun. Ein erfülltes Leben hat auch damit zu tun, Zeit so sinnvoll einzusetzen, dass man hinterher sagt, ich hab eine schöne Zeit erlebt, um es mal so zusammenzufassen. Ich merke, dass in dieser Gesellschaft immer mehr gehetzt wird und dass viele Leute sagen, ich habe keine Zeit. Das heißt eigentlich nur, sie wollen sich die Zeit für was Bestimmtes nicht nehmen, weil Zeit haben wir alle.
Oder so wollen viel. Sich mit der Sache nicht auseinandersetzen.
Auch das. Und das Leben ist viel zu wichtig und viel zu schön, um es zu vergeuden. Und es auch mit Schwachsinn zu vergeuden. Finde ich.
Ja. Ist so. Und vielleicht bringt so ein Vorfall, so ein Unfall einen einfach dabei, weiter Raum zum Leben zu finden, sich Raum zum Leben zu schaffen und auch zu überlegen, was ist mir wichtig? Ist es mir wichtig, teure Dinge zu kaufen? Ich kann euch versprechen, es ist nicht wichtig. Das ist das Letzte, worüber man nachdenkt. Das ist nervtötend, wenn man Dinge kaufen muss, weil das wieder was ist, was man mit sich rumträgt. Und was gehört dazu? Will ich raus in die Natur? Habe ich blöde Ideen wie ein Halbmarathon oder mit zwei Hunden und zwei Fahrrädern durch die Schweiz zu touren? Oder will ich einen anderen Raum zum Leben? Bin ich stark genug? Ich hätte jetzt fast gesagt, habe ich genug Arsch in der Hose? Einen Lebensweg, eine Lebensgestaltung zu finden, die nicht jeder verstehen kann oder die nur ganz wenige verstehen. Eben zu sagen, ich will nicht in einem Land wohnen oder in einer Region wohnen, die mich unglücklich macht oder wo ich nicht glücklich bin. Und ja, inwieweit bin ich noch bereit, mich von außen beeinflussen zu lassen? Und ich glaube, dass das wieder zu dem zurückkommt, was du gesagt hast, dass man kompromissloser ist, dass wir kompromissloser sind und dass viele denken, dass wir dann plötzlich irgendwie einen Totalschaden haben, weil auch verbrannte Erde überbleibt durch diese Kompromisslosigkeit. Sei es, dass man Mitgliedschaften kündigt, Freundschaften oder Jobs, Mietverträge, dass man einfach sagt, ich will das so nicht mehr. Ich muss das jetzt ändern, weil ich so nicht leben will. Und ich glaube, das ist auch was Gutes.
Genau. Ich glaube auch nicht, dass man sich mit allem zufrieden geben muss, weil das einem so über den Weg läuft. Und das, wir haben häufig immer von gelernter Hilflosigkeit gesprochen. Mhm. Ich glaube, dass man viel, viel mehr an seiner Situation tun kann, als man sich das gemeinhin eingestehen möchte. Und viele, viele Leute, die ich kenne, sonnen sich darin in Selbstmitleid. Und dass es ihnen ja so schlecht geht. Und ich glaube, für mich selber und ich glaube auch für uns, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, ich sage jetzt mal, das Ruder in der Hand zu haben, das ist nicht das, was ich meine, sondern auch ein bisschen selbstbestimmt durchs Leben zu gehen.
Ja, nicht nur ein bisschen. Also,
ja, alles kann man nicht in der Hand haben.
Ja, aber die meisten Sachen kann ich doch in der Hand haben, wenn ich mich nicht fremdbestimmen lasse. Wenn ich nicht der Werbung und zuhöre, die mir sagt, ich muss kaufen, ich muss Geld haben. Wenn ich nicht der Regierung zuhöre, die sagt, wir haben ja kein Geld, sondern wenn ich das angucke, was ich habe und was ich bin, dann kann ich in dem Rahmen ja kompromisslos sein und die Kompromisse aber eingehen, die ich will. Und Die Frage ist ja, wir haben selber darüber diskutiert, welche Gewichtung ist wichtiger, genügend Geld zu haben, um Vorsorge treffen zu können, um ein gutes Leben zu führen, um wirklich sehr finanziell orientiertes Leben zu führen, oder vielleicht weniger Geld zu haben und ein sozialreicheres Leben zu führen. Also das sind ja Sachen, über die muss man sich Gedanken machen. Es gibt bestimmt Leute, die ihr Lebensglück darin sehen, Geld zu horten. Und dann sollen die das bitte machen, aber vielleicht den Nachbarn nicht so ganz vergessen. Und genauso wie Leute sagen, ja, ich bin eher sozial orientiert, die müssen einfach dran denken, dass es nicht geht, auf Kosten anderer zu leben. Und es kommt ja auch immer wieder dahin zurück, egal welches Extrem, ab einem gewissen Punkt lebt man auf Kosten anderer. Und das muss in Balance gehalten werden. Und da muss sich jeder selber im Klaren sein, wie er es machen will.
Es gibt in dem Zusammenhang zwei interessante Beobachtungen, die ich gemacht habe, dass die Leute, die am meisten Geld haben, meist natürlich nicht alle, aber sehr viele davon soziale Defizite haben, wie ich finde, einfach mit Ellbogen durch die Gegend gehen und einige sogenannte Soft-Skills gar nicht mehr haben, das heißt, sich gar nicht mehr sozial engagieren und gar nicht mehr ein soziales Leben führen. Und auf der anderen Seite sehe ich viele Leute, die sehr wenig Geld haben. Und interessant ist, dass die Leute, die am wenigsten Geld haben, die höchsten Ansprüche stellen. Das finde ich ganz spannend. Das habe ich bei einem Bekannten kennengelernt, der eine Zeit lang von Hartz IV gelebt hat und der Ansprüche hatte, im Delikatessen-Supermarkt einzukaufen, dass dafür das Hartz IV-Geld nicht reichen sollte. Und der Markenpapiertaschentücher benutzen musste, weil ja die anderen viel zu schlecht für ihn seien. Und dann sehe ich Leute, die halt Geld verdienen und Normalgeld verdienen, die sagen, ja gut, wir gehen halt beim Discounter einkaufen, weil das ist, was uns reicht. Aber die Balance zu finden, also das Glück hat nicht nur mit Geld zu tun, wenn man die Grundbedürfnisse gestellt hat. Ich glaube, das muss in jedem Fall gegeben sein, als unterste Marke. Aber alles darüber hinaus, da muss man sich echt Gedanken machen, finde ich.
Ja, vor allen Dingen bei vielen Sachen ist es ja so, dass man sich einfach mal die Frage stellen muss, und ich habe sie früher gehasst, wenn mein Vater das gesagt hat, brauchst du das? Und bei vielen, vielen Sachen ist die Antwort nein. Vielleicht ist das auch was negativ einwirkt, weil ich da immer frage, brauchen wir das wirklich? Aber vielleicht ist das sehr heilsam, sich vorher Gedanken zu machen, brauche ich das? Und wenn die Antwort nein ist und man kauft sich solche Sachen trotzdem, zu akzeptieren, dass das Luxus ist.
Es gibt einen ganz interessanten Blogartikel, den ich gelesen habe, von einem Blog, den ich sehr gut finde, der heißt Draußen mit Kännchen, Draußen nur Kännchen, wo sie beschreibt, dass sie zum Bäcker geht und dass ihr drei Brötchen zum Preis von zwei angeboten werden und sie aber nur zwei kaufen möchte. Und die Verkäuferin sagt, kaufen Sie doch drei, kostet doch nur geringfügig mehr oder genau das Gleiche. Und sie dann sagt, aber ich will doch nur zwei, das dritte werde ich doch wegschmeißen. Ich glaube, dass man ein Angebot nicht nur in Anspruch nehmen sollte, weil es ein Angebot ist, sondern nur, wenn man das wirklich braucht.
Ja, oder auch, was man braucht. Also nur weil ein Kilo Karotten abgepackt ist, muss ich ja, und ich brauche vielleicht nur zwei Karotten, muss ich doch nicht den ganzen Sack kaufen. Also,
Du hattest mal das Beispiel, dass du noch in Kassel gearbeitet hast, als die Leute irgendwie ein Angebot mit drei Wäschekörben oder so.
Ja, naja, es war irgendwas, ich glaube bei Aldi, machen wir mal Werbung, dass Wäschekörbe im Angebot waren. Und das ist einfach präsent, weil wir damals welche brauchten, aber ich habe was ganz Bestimmtes gesucht, damit ich es auch gut tragen kann. Und es waren drei Wäschekörbe im Angebot, immer im Bund. Und eine Frau hat gesagt, ja, da müssen wir hin, wir müssen Wäschekörbe kaufen, die sind im Angebot. Und die Tochter hat auch gefragt, ja, brauchen wir die denn? Wir haben doch genug. Und ja, die Antwort war ja, es ist ja im Angebot. Und ich glaube einfach, wenn man sich davon nicht beeinflussen lässt, sondern wenn man in einem gewissen Maß immer fragt, brauche ich das jetzt, verbrauche ich das, dann ist ganz oft die Antwort nein oder nicht jetzt. Und vielleicht muss man das dann auch einfach lassen. Also das ist vielleicht schwierig, wenn man immer das Gefühl hat, es geht einem was durch die Lappen, man ist benachteiligt. Aber ich kann aus Erfahrung hier in der Schweiz sagen, die Angebote kommen wieder. Wenn auch nicht, auch in einem schnelleren Rhythmus als in Deutschland. Aber die Angebote kommen wieder und es ist manchmal sehr hilfreich, wenn man darüber nachdenkt, sich einen Zettel oder ein Post-it hinzukleben und zu sagen, ah, das möchte ich haben und ich brauche es aber nicht jetzt und dann einfach zu warten. Und ganz oft kommt es dann nämlich raus, dass man sieht, ah, das ist ja im Angebot, ah ja, ich habe ja da noch das Post-it kleben und es landet im Müll, weil man das in dem Moment gar nicht mehr möchte. Und so ist es, glaube ich, mit dem ganzen Leben.
Das denke ich auch.
Vorher drüber nachdenken, nachfragen und dann entscheiden. Aufs nächste Angebot warten. Funktioniert auch bei Ehemännern.
Danke. Da muss ich jetzt aber lachen. Ja.
Haben wir was vergessen?
Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Und wenn, ab in die Kommentare. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, diese Podcast-Episode mit mir zu bestreiten.
Ja.
Ja.
Gerne. Ich glaube, ich gehe dann jetzt wieder auf die Couch und gehe mich pflegen.
Ja, also danke für euch fürs Zuhören. Das war mal ein bisschen philosophischer. Ich hoffe, es war für euch was dabei, auch wenn es ein bisschen ein bisschen endzeitorientierter war. Wie soll man
das
sagen?
Ist ja nicht endzeitorientiert. Es hat einfach, also man kann das ja auf ganz einfach auf den Punkt bringen. Wir spielen ja nicht, was wäre, wenn, das, was wir euch eigentlich sagen wollten, seid vorbereitet und genießt das Leben und überlegt zweimal.
Genau. Ich habe noch einen Ausblick zu machen und zwar findet in 2 Wochen die UBUCON statt, vom 14. bis zum 16. Oktober 2011 in Leipzig. Herzlich willkommen, ich werde auch da sein. Und?
Schockschwere.
Genau. Ich habe in der letzten Folge nachgefragt, ob uns jemand die Distribution Timeline ausdrucken kann. Und der Andreas Frevel hat es dankenswerterweise getan. Er hat uns 5 Riesenposter geschickt, die sind etwa 2,50 Meter
Stimmt,
lang.
Stimmt, die haben wir ja auch noch.
Die sind etwa 2,50 Meter lang.
Also Leute, die in Platzhäusern oder Bauernhäusern wohnen, wo die Deckenhöhe unter 2 Meter ist. Schade.
Ein Poster bekommt Roman, ein Poster behalten wir und 3 verlosen wir. Und dazu müssen wir uns jetzt gerade schnell eine Quizfrage machen.
Nein, Quizfrage. Ich wäre interessiert daran, was, ich weiß nicht, wer, fangen wir von hinten rum an. Jeder kennt die Sendung Made von MTV.
Finde ich nicht jeder.
Es ist eine Sendung, wo Teenager sind, die wirre Ideen haben, eben auch wie ich, zum Marathonläufer zu werden, Popstar, weiß ich nicht, beliebt, berühmt. Und die kriegen so einen Mate-Coach, der ihnen hilft, das Ziel in einer bestimmten Zeit zu erreichen. Gibt es mittlerweile auch irgendwie als Diät-Mate-Sache, wo man dann abnehmen kann in 1-3 Monaten oder so. Mich würde mal interessieren, was ihr machen würdet, wenn ihr jemanden hättet, der euch dahin bringt. Also wenn ihr einen Mate-Coach hättet, was wollt ihr machen? Ja. Und unter den 3 ehrlichsten Antworten, kann man das sagen, unter allen Antworten verlosen wir halt die Dings. Ich will nichts Außergewöhnliches, aber eine ehrliche Antwort.
Das ist eine schöne Idee, das machen wir. Und wir werden die im Blog zur nächsten Episode verkünden. Das heißt, ihr habt jetzt genau 1 Monat Zeit, euch Gedanken zu machen und in die Kommentare zu schreiben. Das ist eine schöne Idee.
Und ruhig, schön ehrlich, nicht sowas, ich will Popstar werden oder ich will mal zu Dieter Bohlen bei das Supertalent. Das ist ganz einfach, da muss man nur zum Casting gehen. Der Schmerzfaktor entscheidet. sondern wirklich ernste, also wirklich Sachen, die euch am Herzen liegen. Also setzt euch 20 Minuten hin, denkt mal über euch selbst nach, beweist Selbstdisziplin und überlegt euch, für was ihr einen Mate-Coach braucht.
Okay, danke fürs Zuhören.
Ja, danke, dass ihr mich ertragen habt.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.